Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Abenteuer in der Welt und im Kopf. Wir haben schon einige Abenteuer erlebt in dem Semester. Heute wird Ihnen ein, naja, noch nicht ganz zum Wetter passendes, aber wir nähern uns an, Abenteuer präsentiert. Es wird warm und hitzig werden. Wen haben wir zu Gast? Bevor ich das sage, sage ich erstmal, wer ich bin. Vielleicht kennen Sie mich nicht. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich habe das Vergnügen, für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale Semester um Semester zu organisieren. Ich glaube, wir sind in der 17. oder 18. Folge mittlerweile. Wenn Sie wissen möchten, was vorher geschah, lässt sich das nachvollziehen, wenn Sie auf die Internetseiten der Hochschule Konstanz gehen und dort auf die Studiengänge Kommunikationsdesign, dann finden Sie annähernd 200 Tonaufnahmen mit Vorträgen, die hier in den letzten 10 Jahren gehalten worden sind. Das ist meines Wissens einzigartig in dieser Republik. Und ja, das sage ich dann auch ganz unbescheiden. Nein, das ist schön, Sie können sich das dort anhören, Sie können die Vorträge runterladen auf Ihren MP3-Spieler oder was auch immer Sie haben und mitnehmen überall hin und sich unterwegs bilden, vergnügen und das alles auch noch kostenlos. Wo gibt es sowas? Wenn Sie die genaue URL, die Internetadresse, vor Augen haben möchten. Hier vorne können Sie sich nachher gerne mitnehmen, liegen kleine Kärtchen mit unserem Programm dieses Semesters und da steht auch die Internetseite drauf. Und was sonst noch in diesem Semester Sie erwartet, immerhin haben wir ja noch 4 Vorträge nach diesem. Aber jetzt zum heutigen. Wen haben wir zu Gast? Wir haben zu Gast Professor Dr. Martin Hielscher. Was sollten Sie wissen über unseren Mann am Rednerpult? Herr Hielscher hat studiert Germanistik, Philosophie in Hamburg, hat bevor er in seinen heutigen Beruf eingebogen ist, gearbeitet als Kritiker, Autor, Übersetzer. Heute und seit vielen Jahren ist er tätig als Lektor und ich glaube seit 10 Jahren oder wie lange mittlerweile?
15.
15 Jahre schon beim Beck Verlag in München. Und dort ist er Programmleiter für die deutsche Literatur, für die Belletristik, nicht nur die deutsche, auch die internationale. Ich denke mal, wenn Sie sich für Romane, Erzählungen interessieren, dann sind Sie womöglich über den einen und anderen Band, so hoffen wir beide, doch schon gestolpert, den er lektoriert hat und herausgegeben hat. Herr Hielscher wird uns heute etwas über das Abenteuer Wüste erzählen und ich bin ganz wüst gespannt, was uns erwartet und bin ganz wüst gespannt, ob ich mich als Mädchen für die Technik dann auch wirklich eigne, aber wir werden es hinkriegen, schätze ich mal. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Hielscher.
Ja, vielen Dank, Volker. Können Sie mich gut hören?
Jo.
Ja, ich habe es eingeschaltet, also müsste eigentlich funktionieren. Die Raum... Temperatur oder so, diese etwas stickige Luft passt zum Thema. Es geht also um das Abenteuer Wüste von den alten Propheten zum Marathon du Sable. Ich möchte jetzt einige der unsere Erfahrungswelt prägenden Vorstellungen von der Wüste beschreiben und konzentriere mich dabei auf die Wüsten Nordafrikas und den Nahen Osten, weil sie unsere abendländische Vorstellungskraft vor allem dann durch das Christentum geprägt haben. Dabei kann ich natürlich nur einen kleinen Ausschnitt dessen erwähnen, was man da alles nennen kann und kann mich nur auf einige wenige Begriffe und Vorstellungen konzentrieren. Wir machen also eine kleine exemplarische Reise in die Vorstellungen über die Wüste. Dabei kommen eine Reihe von Ambivalenzen, also eine mehrfache Zwiespältigkeit zum Tragen. Zum einen liegt es im Begriff des Abenteuers selbst. Was ist eigentlich Abenteuer? Da haben wir es einmal mit dem realen Abenteuer zu tun, was man im Mittelalter die Aventüre nannte. Einer risikoreichen Unternehmung, Reise, Expedition mit ungewissem Ausgang. Zum anderen sprechen wir vom fiktiven Abenteuer, also dem Abenteuer im Kopf. Wie es schon die alten Epen vom Gilgamesch über die Odyssee, von Iwein und dem Parzival bis zu modernen Abenteuersagas von Karl May bis Joanne K. Rowling mit ihren Harry Potter Romanen oder Suzanne Collins inszenieren. Das ist ein Abenteuer, das wir gefahrlos genießen können. Von Abenteuerfilmen wie den Mantel- und Degen-Epen, den Western-, Piraten- und Kriegsfilmen und Thrillern bis zum Krieg der Sterne und den Mad Max- und Matrix-Streifen ganz zu schweigen. Aber in der Kategorie des Abenteuers schwingt noch eine zweite Ambivalenz mit. Dient die riskante Unternehmung einem höheren Zweck und tieferen Sinn? Oder hat sie, wie in der Jetztzeit, den Charakter einer individuellen, erlebnisorientierten Selbsterfahrung? Kollektive moralisch-ethische Gebote auf der einen Seite oder adrenalinbefeuerte Selbstoptimierung? Schließlich ist der Ort der Wüste, wenn man sie einen Ort nennen darf, ein zutiefst ambivalenter Schauplatz. Ein Ort des Todes und der Leere, aber auch der Gottesnähe, Stille und Schönheit, so wie sie überliefert ist. Und ihre Bewohner, ob Tier und Mensch, werden mal als furchterregend, rückständig und mörderisch beschrieben oder wie die Gazelle, das Kamel oder der Mufflon, die Berber oder die Beduinen als schön, stolz, edel und auf vollkommene, womöglich vorbildliche Weise ihrem Dasein angepasst. Vielleicht gibt es ja einen Weg durch all diese Ambivalenzen, eine Aventüre, die uns einige Verbindungen sehen lässt, die hilft, die Zeiten und den Zwiespalt zu durchqueren. Ziemlich zu Anfang der 1962 mit 7 Oscars ausgezeichneten Verfilmung von T.E. Lawrence' autobiografischem Kriegsbericht »Die 7 Säulen der Weisheit« durch den Regisseur David Lean wird ein Gespräch zwischen dem Diplomaten Mr. Dryden und T.E. Lawrence gezeigt. Dryden ist Politiker und Diplomat, Chef des arabischen Büros und ein alterner Mann, der sich nach der beschaulichen Ruhe und dem gehobenen Alltag der britischen Heimat sehnt. Er rekrutiert in Kairo den militärisch wenig erfahrenen Offizier Lieutenant Lawrence, der sich allerdings schon durch frühere Reisen und Einsätze mit der arabischen Kultur beschäftigt, Arabisch gelernt, eine schwärmerische Liebe zu den Beduinen gefasst und bereits die Negev-Wüste durchquert hat. Ich zitiere jetzt das Originaldrehbuch, das ist auf Englisch, das ist aber so einfach, dass Sie das sicherlich alle verstehen. Dryden sagt zu Lawrence, Lawrence, only two kinds of creature get fun in the desert, Bedouins and gods, and you're neither, take it from me. For ordinary men, it's a burning fiery furnace. Für normale Menschen ist es ein glühender Feuerofen. Lawrence entgegnet, no Dryden, it's going to be fun. Darauf Dryden, it is recognized that you have a funny sense of fun. Die haben einen komischen Sinn für das, was Spaß macht. Für gewöhnliche Menschen ist die Wüste eine Hölle. Eines der ältesten Bilder, wenn nicht das älteste, das wir im Abendland kennen. Sie ist ein Ort nur für Götter, allerdings auch für Beduinen. Wobei die Frage ist, was man von ihnen halten kann, wenn sie sich in der Hölle nicht nur zurechtfinden, sondern womöglich auch noch wohlfühlen. Der Hintergrund für Lawrence' Abenteuer, seinen Bericht und den Film ist der Kampf um den politischen und wirtschaftlichen Einfluss in Arabien, insbesondere nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Geht es den Aufständischen auf der arabischen Halbinsel um Unabhängigkeit, so werden sie letztlich nur von den Franzosen und Briten benutzt, um nach dem erfolgreichen Kampf gegen das Osmanische Reich, das Arabien besetzt hält, die Einflusssphäre zwischen Frankreich und England aufzuteilen. Das ist der Gegenstand des geheimen Sykes-Picot-Abkommens, das Lawrence bereits kennt, bevor er in einem zermürbenden Guerillakrieg arabische Stämme gegen die Osmanen in den Krieg führt. Der osmanische Imperialismus wird durch den französischen und britischen abgelöst. Und der schillernde T.E. Lawrence zu einer zwiespältigen Mittlergestalt, halb Brite, halb allzu weißhäutiger Beduine. In den grandiosen Bildern des Films, dessen Wüstenszenen vor allem an Originalschauplätzen in Jordanien aber auch in Spanien, Marokko und Kalifornien gedreht wurden, werden sowohl die wie unberührt wirkende Schönheit der Wüste als auch ihre Tödlichkeit und Zerstörungskraft beschworen. Wir haben jetzt mal einen ganz kleinen Auszug vom Anfang des vierstündigen Films.
Darfst du trinken?
Ja. Also die Wüste, um die es dann geht, ist die Nefut, und sie haben auch tatsächlich in dieser Wüste gedreht, die war eben auch besonders gefährlich. Was die Beduinenstämme und die Rolle des arabischen Kriegsführers Prinz Faisal anbelangt, so schwankt der Film, der sich natürlich aus den Fesseln westlicher postkolonialistischer Sichtweisen nicht befreien kann, zwischen negativen und heroischen Zuschreibungen. Interessant ist, dass Prinz Faisal, der Führer der Araber und Gegner der Türken, selbst am Ende des Films über allen Verrat, alle Machtspiele und taktischen Finessen hinweg vollkommen auf Augenhöhe und einem tiefen Einverständnis mit den Imperialisten, mit Mr. Dryden und dem britischen General Allenby zu sein scheint. Faisal erscheint als ein pragmatischer, erfahrener und geschickter Verfechter des Machbaren. Ein kompromissbereiter Realist, der jedes noch so furchtbare Opfer schon einkalkuliert auf dem langen Weg in die Autonomie, vielleicht sogar in die Unabhängigkeit. Ein gewiefter Realpolitiker, vor dem Lawrence mit seinen romantischen Idealen wie ein kleiner Junge wirkt. Die Frage ist, wie diese Einsicht eigentlich interpretiert wird. Sind die Araber und im engeren Sinne Wüstenvölker wie die Beduinen letztlich Menschen wie du und ich? Oder sind sie völlig anders und entweder je nach Sichtweise absolut unzivilisierte Barbaren oder vorbildliche edle Wilde? Und wie muss man bewerten, dass sie vielleicht so sind wie wir und eigentlich nicht anders? Ist das nicht eine umso tiefere Enttäuschung, als sie unsere Hoffnung auf das andere, neue, Ausgangspunkt für jede Aventüre endgültig begräbt? Als Enttäuschter geht Lawrence zurück nach England und stirbt mit 47 Jahren bei einem Motorradunfall. Und es gibt im Film so einen Subtext, so eine parallel laufende Erzählung, wo sie immer auf der einen Seite die Kamele und Pferde sehen und auf der anderen Seite die Motorräder. Der Film fängt an mit dem Motorradunfall und am Ende sieht man wieder dieses Motorrad. Und man sieht natürlich auch diese beiden Formen der Mobilität, um die es dabei auch geht. Aber an Drydens Wort von den Göttern und Beduinen und in der Erzählung, die die Filmhandlung steuert, klingt eine noch ältere Geschichte an. Die Erzählung über die Einigung zerstrittener arabischer Stämme, um das Joch der osmanischen Herrschaft abzuwerfen und volle Autonomie zu erlangen, über die Aufhebung kleinlicher Streitigkeiten und Rivalitäten zugunsten eines höheren Ziels und über die Durchquerung der furchterregenden Wüste Nefut, um mit der Erstürmung Akabas die Kriegswende herbeizuführen, erzählt von einem Bund und einem Weg in ein neues Land, das geeinigte Arabien. Es ist nicht nur der Bund der zerstrittenen Stämme, der hier gelingt. Es ist, durch eine neue Art Moses bewirkt, auch gewissermaßen der Bund mit einem anderen Gott. In der Nefut, von der es heißt, "The Nefut is the worst place God created", verstößt Lawrence gegen eine Regel der ihn begleitenden nur 50 Beduinenkämpfer. Um einen seiner Gefährten, Gassim, der vom Kamel gestürzt ist, vor dem sicheren Tod zu retten, kehrt er um und sucht nach ihm. Das würden die nie tun. Sheriff Ali, sein Mitkämpfer und Gegenspieler, sagt, dass Gassim sterben wird. It is written. Und mit ihm wegen dieser wahnsinnigen Aktion auch der Brite, der zurückkehrt und versucht, ihn zu suchen, wird auch sterben. Lawrence entgegnet, nothing is written. Und nachdem er tatsächlich durch seinen Akt des Mitleids und der Selbstgefährdung Gassim gerettet hat, den er später allerdings als Dieb und Mörder erschießen muss, sagt Sheriff Ali, truly for some men nothing is written, unless they write it. Kurz danach fügt er hinzu, he, for whom nothing is written, may write himself a clan, einen Stamm, zu dem er gehören kann, weil der Lawrence ein uneheliches Kind ist. Hier prallen zwei Gottesvorstellungen aufeinander, denn zweifellos ist Lawrence kein Atheist, eine fatalistische Interpretation von Gottes Allmacht auf der einen und eine, darf man sie partnerschaftlich kreative nennen, die den vorgesehenen Text um- und neu zu schreiben erlaubt, auf der anderen Seite. Und zugleich erscheinen Geschichte und Lebensgeschichte, kollektive und individuelle Genealogie als Text, als Buch, als Echo des Heiligen Buches. Den Urtext zu dieser Geschichte finden wir, wenn man dem Ägyptologen und Kulturwissenschaftler Jan Assmann folgen will, im biblischen Exodus, dem zweiten Buch Mose. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten ist, so Assmann, die wahrscheinlich grandioseste und folgenreichste Geschichte, die sich Menschen jemals erzählt haben. Im engeren Sinne ist ihr Thema eine Wende in der Geschichte der Menschheit, die sich nur mit den großen Evolutionsstufen auf dem Weg zum heutigen Menschen wie Schrifterfindung und Staatenbildung vergleichen lässt. Das ist die Wende vom Polytheismus zum Monotheismus. Ein evolutionärer Einschnitt ersten Ranges, zumindest für die jüdisch-christliche islamische Welt. Im Buch Exodus wird nicht nur der Gründungsmythos Israels erzählt, sondern des Monotheismus und damit eines zentralen Elements der modernen Welt, wie Assmann schreibt. Er argumentiert, dass sich das Buch Exodus den beiden wichtigsten Fragen widmet, die die Menschheit seit jeher umtreiben. Der nach der Nähe zu Gott und der danach, wer man eigentlich sei. Wer wir sind, hänge dabei mit der Frage zusammen, was Gott mit uns vorhabe. Diese ganze Vorstellungswelt setzt also eine Welt voraus, in der sich eine Art geschichtlicher Sinn entfaltet. Es gibt einen Plan für die Menschheit, der exemplarisch vom auserwählten Volk umgesetzt wird und umgesetzt werden soll. Genau dafür ist dieses Volk auserwählt. Und um es vorwegzunehmen, in jeder noch so säkularisierten, auf den Einzelnen und sein kontingentes Leben heruntergebrochenen, möglicherweise ganz und gar innerweltlichen Form, schwingt diese Überlegung noch nach, wo sich Sinnsuchende auf entbehrungsreiche Reisen etwa in die Wüste begeben, um sich selbst und dem, wer sie in Wahrheit sind, und dem, was vielleicht der Plan in ihrem Leben sein könnte, zu begegnen. Assmann schreibt, dass sich die Ägypter diese Frage nie gestellt hätten. Zitat: Sie haben sich als Menschen verstanden, nichts Besonderes, zusammen mit allen anderen Lebewesen inklusive Gottheiten im Zuge der Weltentstehung aus Gott hervorgegangen, der seinerseits nichts Besonderes mit ihnen vorhat, sondern nichts anderes anstrebt, als die aus ihm hervorgegangene Welt in Gang zu halten, wobei ihn die Menschen mit ihren Riten unterstützen können. Die Geschichte erschien ihnen nicht als ein Projekt, das sich in Verheißungen und Erfüllungen entfaltet, sondern eher als ein Prozess, der durch die kulturelle Formung mit den mythischen Urmustern in Einklang gehalten und dadurch vor Veränderung bewahrt werden muss. Assmann betont, dass die Exodus-Erzählung selbst größer sei als das Buch Exodus. Die Exodus-Erzählung geht weit über das hinaus, wovon das Buch Exodus handelt. Denn ohne das Motiv des gelobten Landes ergibt die Erzählung keinen Sinn. Vom Auszug aus Ägypten kann man nur erzählen von dem Ort aus, der dem Auszug als Ziel vor Augen gestellt war. Es ist eine Geschichte, die sich die Angekommenen erzählen, nicht die Aufgebrochenen. Es geht um die Vergewisserung des Neuen und nicht bloß um die Emanzipation vom Alten. Die Exodus-Erzählung kreist um die drei Urmotive des Auszugs, des Bundes und des gelobten Landes. Beim Berichten der Exodus-Erzählung, so Assmann, handelt es sich um Akte der Erinnerung, um die Weitergabe vergangener Geschehnisse, die nicht in Vergessenheit geraten sollen, an künftige Geschlechter Und es kommt hier zu den drei mythischen Kernmotiven Auszug, Bund und gelobtes Land noch ein viertes hinzu. Die Sünden der Väter, um deren Willen sie nach dem Bundesschluss am Sinai 40 Jahre in der Wüste umherirren mussten, bevor ihre Nachkommen das gelobte Land erreichten. Heilsgeschichte und Unheilsgeschichte gehören zusammen. Die Heilsgeschichte wird erinnert in den Nachwehen der Unheilsgeschichte. Mir geht es um das Bild der Wüste und der Unheilsgeschichte, für die es zahlreiche Beispiele in der Exodus-Erzählung gibt und die immer wieder neu aufgegriffen wird mit ihrer Variation von Widerstand, Auflehnung und Verrat und der nachfolgenden Strafe Gottes. Diese erhält die Israeliten wiederholt überhaupt nur noch als Volk und bewahrt sie vor völliger Vernichtung wegen der Interventionen von Moses, der selbst das gelobte Land nie sehen wird. Das Volk der Israeliten, das von Moses aus Ägypten, dem Land der Knechtschaft und Unterdrückung, dem Ort eines statischen, sinnentleerten, falschen Lebens und falscher Götter herausgeführt wird und mit dem Gott dadurch einen neuen Bund schließt, muss seine Treue zu diesem Bund immer wieder unter Beweis stellen. Es muss sich dieses Bundes erst würdig erweisen. Es muss die Bedeutung dieses Bundes durch eine Reihe von Prüfungen und Entbehrungen, von Qualen und Wundern, von Peinigungen und Errettungen erst begreifen lernen. Es muss lernen, seinem Gott und seinem Glauben die Treue zu halten. Astmann spricht von einem doppelten Widerstand. Erstens der Widerstand, auf den die Botschaft des einen Gottes und des mit ihm geschlossenen Bundes bei denen trifft, die in den Bund eingetreten sind und nun die ungeheuren Zumutungen zu spüren bekommen, die der Bund von ihnen erfordert. Und zweitens der Widerstand, den dieser Bund und der eine Gott allem entgegensetzt, was die Menschen bisher geglaubt und praktiziert haben. Der Mosebund hat eine helle und eine dunkle Seite. Es ist erstaunlich, mit welcher Schonungslosigkeit die Bibel selbst diese Schattenseite des Gottesbundes herausstellt und betont, welche Opfer die Bundestreue erfordert und welche Ängste und Leiden angesichts der geschichtlichen Katastrophen mit dem Bewusstsein verbunden sind, unter dem Fluch zu stehen und den Segen verspielt zu haben. Zahlreiche Szenen aus der Exodus-Erzählung der Bibel schildern Aufruhr und den Wunsch nach Rückkehr nach Ägypten, Rückkehr zu den Fleischtöpfen Ägyptens, wie es heißt. Und jedes Mal reagiert Gott mit äußerstem Zorn und drakonischen Strafen, mit einer Verlängerung der Frist, bis das gelobte Land dann erreicht werden kann. Michael Walzer spricht in seinem Buch Exodus and Revolution, dass die Exodus-Erzählung politisch deutet davon, dass die dunkle Seite des Bundes, den die Israeliten mit Gott geschlossen haben, Verrat und Murren, Zornausbruch und Strafmaßnahmen, die typischen Schwierigkeiten ausdrückt, mit denen jede Revolution, jeder Versuch einer radikalen Neuerung zu kämpfen hat. Nach jeder Revolution gilt es, Wüsten zu durchqueren. Das Volk, das sich in erster Begeisterung den Revolutionären anschließt, die ihm Befreiung von Unterdrückung versprechen, tritt alsbald in Widerstand zur revolutionären Elite oder Avantgarde, wenn es auf dem mühsamen Weg hin zu einer neuen Ordnung, zu Entbehrungen, Zwangsmaßnahmen und Gewalt kommt. In den Szenen des Murrens kommt dieser konterrevolutionäre Widerstand zum Ausdruck. Gerade in diesen Szenen, die sich in immer neuen Erfahrungen bewahrheiten, liegt ein wichtiger Grund für die fortwährende Lebendigkeit der Exodus-Erzählung. Eine dieser Szenen des Murrens ist motiviert durch den Anblick des ägyptischen Heers, das die Israeliten verfolgt. Gott hatte die Israeliten ohnehin vor militärischer Konfrontation und den damit verbundenen Ängsten, die sie umkehren lassen könnten, bewahren wollen und eben nicht den Weg an der Küste, sondern durch das Landesinnere und die Wüste gehen lassen. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland, heißt es im zweiten Buch Mose. Zugleich soll der Pharao glauben, die Israeliten seien eingeschlossen und leichte Beute, damit er mit seinem Heer den Fliehenden nacheile und von Gott eine Lektion erhalte. Es ist die Geschichte davon, wie der Herr das Schilfmeer teilt, auf das die Israeliten trockenen Fußes weitermarschieren können, während das ägyptische Heer den zurückströmenden Fluten untergeht. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Aber in ihrer Angst hat das Volk zuvor gegen seine eigene Courage, Ägypten zu verlassen und gegen Gott und seinen Mittler und Propheten Moses aufbegehrt. Gibt es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns wegführtest zu sterben in der Wüste? Was hast du uns angetan, uns herauszuführen aus Ägypten? Haben wir dir nicht gesagt in Ägypten, lass uns in Ruhe, auf dass wir fronen für Ägypten? Wahrlich, besser ist es für uns, Sklave zu sein in Ägypten, als zu sterben in der Wüste. Das Bild der Wüste ist das furchterregende, schreckliche und zeichenhafte aus der griechisch-römischen Antike und den spärlich überlieferten Berichten, eine Hölle und eine Terra incognita. Keine Quelle war dort, kein Pfad zu sehen, noch weithin irgendein Hirtengehöft. Rings brütete Schweigen und Ruhe, heißt es in den Argonauten. Und in diesen unwirtlichen Gegenden mit ihren barbarischen Bewohnern ist wegen der Schlangen und Skorpionen kein Rasten und Ruhen. So gab es keine Ruhe, nicht am hellen Tag und nicht in finsterer Nacht, da die Unglückseligen auch der Erde, wo sie lagerten, misstrauen mussten, schreibt Lukan in den Pharsalia und spricht von Schlangen, Durst und Wüstenglut. Aber genau in diese Unwirtlichkeit führt Gott sein auserwähltes Volk, um es zu retten und zu prüfen, zu lehren und zu strafen, warten zu lassen und am Ende zu belohnen nach 40 Jahren. Und dort in der Wüste am Berg Sinai erhält Moses die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten und den genauen Anweisungen für die Errichtung eines Wüstenheiligtums und verbleibt 40 Tage in eine Wolke gehüllt im Zwiegespräch mit Gott, bevor er zu seinem Volk zurückkehrt. In der Wüste sind die Israeliten nicht nur voller Furcht, erleben nicht nur Entbehrungen, sie sind auch andererseits vor Versuchungen geschützt. Aber da sie dieses Purgatorium, diesen Ort der Reinigung und mystischen Nähe zu Gott, immer wieder verraten, werden sie zwar nicht vernichtet, da ist Moses vor, aber das gelobte Land wird für sie nur noch zu einer in die Zukunft und nicht ihre Zukunft verschobenen, unerreichbaren Utopie. Er vergibt, aber er straft auch. Die ganze Generation der aus Ägypten Ausgezogenen, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen. 40 Jahre soll das treulose Volk in der Wüste wandern, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste. In dieser Episode tritt der symbolische Charakter der Erzählung noch einmal deutlich hervor. Die 40 Jahre bezeichnet die Zeitspanne, bis die Generation der Murrenden in der Wüste gestorben ist, sodass nur die Jungen, die nach dem Auszug Geborenen, in das gelobte Land einziehen können. Das Wüstenabenteuer der Israeliten, der Exodus, ihr Auszug aus der Knechtschaft in Ägypten, ist eine Passage. Die Wüste ist der unheimliche und gefürchtete, mal wohnliche, mal quälende Ort einer dauernden Prüfung und in vielerlei Hinsicht schrecklichen Konfrontation mit ihrem Gott. Er hat ihnen eine besondere Aufgabe in der Heilsgeschichte zugedacht, verlangt aber dafür eine Hingabe und einen Gehorsam, die zugleich bedingungslos sind und viel stärker zur Verinnerlichung drängen als äußerliche Rituale des Opfers und der Beschwörung, wofür der Charakter und der Inhalt der 10 Gebote stehen. Die Exodus- und Sinai-Offenbarung ist das Modell aller späteren Offenbarungen, die Grundlegung einer neuen Religionsform, die auf den beiden Elementen der Offenbarung und des Bundes beruht und die daher Offenbarungsreligion genannt werden kann, im Unterschied zu den natürlichen Religionen, die ohne ein derartiges Gründungsereignis seit unvordenklichen Zeiten gewachsen sind. Exodus ist aber nicht nur ein biblisches Buch, sondern auch ein Symbol, das für jede Form eines radikalen Hinter sich Lassens und Aufbruchs zu etwas Neuem, ganz anderem stehen kann. Wenn Augustinus in seinem Kommentar zu Psalm 64 sagt, Incipit ex ire qui incipit amare, der fängt an auszuziehen, der anfängt zu lieben, dann denkt er an den Auszug aus der Civitas Terrena, der Welt der weltlichen Dinge und Geschäfte, in die Civitas Dei, das Reich Gottes, das keine Sache der körperlichen Fortbewegung, sondern eines inneren Aufbruchs ist. Exeuntium pedes sunt affectus cordis. Die Füße der Auswandernden sind die Empfindungen des Herzens. Ägypten steht dann für die weltliche Welt, in der die Frommen als Fremdlinge leben und Unterdrückung erleiden, heißt es bei Aßmann. Wenn man an die Popularität von Pilgermärschen denkt, allen voran das neu erwachte Interesse am Wandern auf dem Jakobsweg, kann man spekulieren, dass die Empfindungen des Herzens umgekehrt durch die Füße der Auswandernden erst in Gang kommen, dass diese durch Trägheit und ein Verharren im satten und zugleich getriebenen Ägypten des Alltags verstockten und betäubten Empfindungen durch eine physische Prozedur der besonderen Art wiedererweckt werden müssen. Der ursprünglich aus Libyen stammende und heute in der Schweiz lebende Tuareg-Schriftsteller Ibrahim Al-Koni schreibt, die Metapher vom Exodus aufgreifend, dass der Weg der Erkenntnis mit dem Auszug beginnt. Die Erkenntnis ist eine wertvolle und grausame Erfahrung, die nur durch das Betreten des geweihten Bodens zu machen ist, nur durch die Durchquerung der Wüste. Sein Text »Meine Wüste als Heimat und Metapher« von 1998 setzt wie folgt ein. Am Anfang war die Wüste wie alles andere Land. Sie war ein Garten wie jeder Ort auf Erden. Ein Garten, der sich eigentlich nicht von jenem Nachbargarten unterschied, den die Menschen das Paradies nennen. Nun beschloss Gott, sich selbst jenes Land zur Heimat zu machen, das neben demjenigen seines Lieblingsgeschäfts lag. Lange Zeit ließ er die Sonne wirken und lange Zeit gab er dem Kibli, dem Wind aus dem Süden, freie Hand über das Terrain. Die Bäume verschwanden, die Pflanzen gingen ein. Die Quellen versiegten, die Erde wurde wüst und leer. Es entstand ein ungeheurer Raum, der ihm Körper wurde. Darüber wehte ein Wind, der sein Hauch wurde. Und jedes Summen, das schmerzhaft das Schweigen durchbrach, wurde darin zur Pein. Alles versank in der ungeheuren Stille und ihm wurde diese stille Geste, Sprache, Gesang. Aber Gott blieb nicht lange in seiner einsamen Wüste, denn sein Lieblingsgeschöpf nebenan rebellierte alsbald und folgte dem alten bösen Feind. Es verdiente die angedrohte Strafe. Und so sprach Gott, siehe, der Mensch wird niemals den Durst ertragen. Ich allein, Gott, kenne den Durst nicht, denn ich habe ihn geschaffen. Also hinaus in die Wüste mit dem Elenden, dort lerne er den Durst kennen. Er sprach auch, siehe, der Mensch wird niemals die sengende Hitze des Südwindes ertragen. Ich allein, Gott bin es, der ihn geschaffen hat. Also hinaus in die Wüste mit dem Elenden, dort lerne er den Südwind kennen. Er sprach auch, siehe, der ängstliche Mensch, der das Alleinsein fürchtet, weswegen ich ihm aus seiner Rippe eine Menschin geschaffen habe, wird sich in der Wüste einsam fühlen. Ich aber, Gott, bin einer, allein und einzig, habe nicht gezeugt und bin nicht geboren. Also hinaus in die Wüste mit dem Elenden, dort erkenne er die Einsamkeit. Gott sandte den Menschen hinaus in die Wüste, damit er zur Erkenntnis gelange. Hat er ihm nun seine Heimat überlassen, weil er ihn liebte und ihm entgegenkommen wollte? Oder hat er ihn in die grausamen Gefilde geschickt, weil er ihm zürnte und ihn verstoßen wollte? Hat er ihm einen Gesandten geschickt, damit er geprüft werde, Schmerzen erleide und Erfahrung gewinne, damit er ihm einst am Ende der Zeit die Nachricht bringe, wenn der elende Mensch ins benachbarte Land zurückkehrt, in die geheimnisvolle Heimat? Verwandelt sich die strenge, ewige Lehre in ein Exil, nachdem sie geweihter Boden gewesen war? Man sieht, wie die Exodus-Metaphorik in einem zeitgenössischen Text im Sinne von Erkenntnis, Prüfung und Erfahrung weiterlebt, als körperliches Exerzitium, das der Wüste als Passage bedarf, als Zwischenstation zwischen Exil und Paradies, als ein Ort der Reinigung, der den Menschen Durst, Stürmen und Einsamkeit aussetzt, um ihn nach unbestimmter Zeit irgendwann in der Zukunft Rückkehr zu verheißen. Aber ist es eine Rückkehr oder ist Heimat ein ganz anderer Ort? Die Wüste bleibt ein Ort körperlicher Herausforderung, des Entzugs, der Entbehrung, der Reduktion, des Verzichts und der Reinigung und zugleich der einer Erfahrung der Einkehr und Besinnung. Auch Jesus begab sich 40 Tage lang in Analogie zu Moses in die Wüste, nach seiner Taufe und vom Heiligen Geist getrieben. Jesus fastet allein und wird vom Teufel in Versuchung geführt. Er muss eine Reihe von Prüfungen bestehen. Er hungert und sagt, der Mensch lebe nicht vom Brot allein. Der Teufel bietet ihm alle Reiche dieser Welt und Jesus sagt, man solle sich nur vor Gott niederwerfen und ihm allein dienen und der Mensch solle Gott auch nicht auf die Probe stellen. Noch einmal werden die Prüfungen des Bundes in der Person des Gottessohnes aufgegriffen und auch für ihn ist die Wüstenerfahrung die Passage auf dem Weg zu sich selbst und seiner heilsgeschichtlichen Rolle. Im Anschluss an die 40 Tage in der Wüste hat er seinen ersten öffentlichen Auftritt in Galiläa. Das ähnliche Modell sehen wir bei einem der berühmten Propheten in der Wüste, bei Elia, der sich mit König Ahab und den Propheten des Baalkultes anlegt und eine Dürre prophezeit, die 3 Jahre und 6 Monate gedauert haben soll. Als er mit dem Tode bedroht wird, flieht er in die Wüste und gibt sich auf. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum 2. Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Es ist ein Modell der Entbehrungen und wundersamen Rettungen in der Wüste, das schon das Epos von den Argonauten ausmalt, als die Gefährten durch Libyens sandige Öde ziehen. Wer solcherlei Drangsal wohl beschreiben, wie jene mit stöhnendem Mut ertrugen? Wahrlich, nur wer vom Blut der Unsterblichen konnte so großes Werk vollenden, bedrängt von bitteren Nöten. Doch als sie freudig es dahin zum tritonischen Meer getragen, luden von mächtigen Schultern sie es ab, ihr Fahrzeug. Wahnsinnstoll wie Hunde, so sprangen sie hin, einen frischen, sprudelnden Quell zu suchen, der neben den übrigen Leiden quälte sie brennender Durst. Bedingt durch die partielle Unzugänglichkeit und Unwirtlichkeit der genannten Wüsten und durch die religiös bedingte jahrhundertelange Abwendung von Naturkunde und Geographie im Mittelalter kommt es erst spät in der Geschichte zu einer genaueren und teilweise gänzlich vorurteilsfreien Erkundung der nordafrikanischen und arabischen Wüsten. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts, schreibt Uwe Lindemann in seiner interessanten und umfassenden Untersuchung über das Motiv der Wüsten in der Literatur, setzt die systematische Erforschung der nordafrikanischen und arabischen Wüsten durch europäische Wissenschaftler ein. Vor allem Carsten Niebuhr aus Lüdingwort in Cuxhaven liefert in seiner Beschreibung von Arabien von 1772 ein bemerkenswertes Bild der Araber, die er als Ausbund der Gesundheit, des Maßhaltens und der Sauberkeit beschreibt. Im Gegensatz zu den Negativbildern, insbesondere der räuberischen Nomaden, die allerdings tatsächlich viele der europäischen Entdecker ermorden, betont Niebuhr, dass die Araber ein Volk wie jedes andere der Welt seien. Andere europäische Reisende wollen die Araber als Heuchler, Betrüger und Räuber gefunden haben. Ich habe aber keine Ursache, mich hierüber zu beschweren. Mir sind zwar auch einige von diesem Charakter bekannt geworden, aber ich kann nicht aus der schlechten Aufführung einiger weniger Personen auf die Gesinnung der ganzen Nation schließen. Niebuhr dringt kaum ins Innere Arabiens vor, sondern bleibt vornehmlich auf dem Landwege reisend an der Küste. Aber er liefert eine genauere Beschreibung der Mischwüste Sinai und bricht mit den Bildern einer völlig öden, unwirtlichen Sandwüste, wie sie formelhaft verwendet werden, auch wenn dies nur auf bestimmte Wüsten oder bestimmte Bereiche in ihnen zutreffen mag. Er beobachtet fruchtbare Täler und in denselben Gärten mit herrlichen Weintrauben, Birnen, Datteln und anderen Früchten in so großer Menge, dass die Araber und auch die griechischen Mönche davon sehr viel bis nach Kahira bringen und da selbst teuer verkaufen. Schließlich beschreibt er die Beduinen auf eine Weise, die, wie Uwe Lindemann schreibt, bereits stark auf die Idealisierung des Nomadentums Mitte des 19. Jahrhunderts vorausweist. Das ist Elia, jetzt können wir mal die Beduinen vielleicht. Die Beduinen, so Niebuhr, sind die wahren Araber, welche ihre Freiheit jederzeit höher geschätzt haben als Reichtümer und Bequemlichkeit. Sie leben in abgesonderten Stämmen unter Zelten und beachten noch beständig die uralte Regierungsform, Sitten und Gewohnheiten ihrer Vorfahren. Sie sind all gleichsam geborene Soldaten und treiben zugleich die Viehzucht. Lindemann kommentiert: Freiheit, autochthone Ursprünglichkeit, Zurückgezogenheit und wehrhafte Bodenständigkeit. Dazu tritt die Abneigung gegen Städte, die der freien und reinen Luft der Wüste entgegengesetzt ist. 50 Jahre später zeichnet der Brite John Lewis Burckhardt ein sehr viel kritischeres Bild von den Nomaden. Indeed, everything discreditable to humanity is found in their character, but treachery and avidity, Betrug und Verrat und Geiz, predominate over their other bad qualities. In the pursuit of gain, they know no bounds, forgetting every divine and human law and breaking the most solemn ties and engagements. Cheating, betrügen, thieving, stehlen und the blackest ingratitude, die schwärzeste Undankbarkeit, are found in almost every man's character. And I'm perfectly convinced that there were few men among them or among my fellow travelers from Egypt who would have given a dollar to save a man's life or would not have consented to a man's death in order to gain one. In such country, it is of course looked upon as very imprudent to walk out unarmed after sunset. Examples often happen of persons, more particularly traders, being stripped or robbed at night in the village itself. Die Enttäuschung des Europäers schwingt mit, die zugleich von der kolonialistischen Mentalität, dem wie auch immer imprägnierten, pädagogisch inspirierten Blick auf das fremde Volk beeinflusst ist. Die anderen sind nicht edel, nicht so anders, denn woher kenne ich diese Verfehlung, diesen moralfreien Kampf ums Überleben, wenn ich aus der eigenen Welt, vor der ich doch geflohen bin? Mit dem Ungenügen an der eigenen Zivilisation wächst die Sehnsucht nach einer anderen. Mit zunehmender Motorisierung und der wachsenden Kontrolle der Natur und des eigenen Körpers durch den technischen Fortschritt, der heraufziehenden Verstädterung und der immer dichter werdenden Kommunikation steigen die romantische Sehnsucht auf der einen Seite, die Gewissheit, Strapazen überleben zu können, womöglich auf der anderen Seite. Es ist sicher kein Zufall, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts, dem Jahrhundert des technischen, wirtschaftlichen, mobilen und kommunikativen Fortschritts, einer immer dichter werdenden Globalisierung und einer stetigeren Kenntnis der Welt und ihrer noch verbliebenen weißen Flecken, die Romantisierung der Beduinen und der Wüste, wenn nicht erst einsetzen, so aber an Intensität zunehmen. Im Begleittext zu der hierfür exemplarischen symphonischen Ode von Félicien César David, Le Désert von 1844, heißt es: Der Orient war en vogue. Schriftsteller wie Gérard de Nerval, Théophile Gautier und Gustave Flaubert huldigten ihm ebenso wie der Maler Eugène Delacroix, Ingres, Chassériot oder Regnault. Napoleons gescheiterter Ägyptenfeldzug einerseits und die erfolgreiche Eroberung Algeriens 1830 andererseits markierten die realpolitischen Aspekte dieses gesteigerten Orientinteresses der Franzosen. Der Orient war zum Austragungsort konkreter Interessenkonflikte der europäischen Großmächte geworden, zur wirtschaftlichen Einflusszone und zum politischen Expansionsraum. Gleichzeitig blieb er aber noch der Ort des Geheimnisvollen, des Märchenhaften, des Verbotenen, des erotisch-sinnlichen. Er diente als Projektionsfläche für all das, was die europäische Fantasie bewegte, die enge Moral des 19. Jahrhunderts aber untersagte. Über das Werk Le Désert mit dem David als Begründer des musikalischen Exotismus gelten kann und das inspiriert war durch eine Orientreise in den Jahren 1833 bis 1835, insbesondere durch Impressionen in Ägypten, heißt es: Die kompositionsgeschichtlich größte Bedeutung hat zweifellos der zweite Teil, der eine typische orientalische Szenerie entwirft, wie sie das 19. Jahrhundert lebte und in der David den musikalischen Exotismus konstituiert. Zwischen zwei ruhigen, lyrischen Episoden, die vom Solotenor vorgetragen werden, ist eine wilde, arabische Fantasie eingebettet, deren Rhythmus und Melodik sich unmittelbar auf orientalische Vorbilder beziehen. größte Überraschung bringt der dritte Teil der Partitur. Nach einem einfachen Tongemälde, das den Sonnenaufgang über der Wüste schildert, erhebt sich der vom Solotenor vorgetragene Ruf eines Muezzin, der wohl erste mohammedanische Gebetsruf auf einer europäischen Konzert- oder Opernbühne. Dreimal wird der Ruf wiederholt, ehe die Karawane mit einem fröhlichen Gesang auf den Lippen wieder aufbricht und gewissermaßen den Horizont überschreitend akustisch aus dem Gesichtskreis der Konzertbesucher verschwindet. Dass heute nach Charlie Hebdo in Paris noch ginge, weiß man nicht. Und im Text von Auguste Collin, der dieser symphonischen Ode zugrunde liegt, werden ins schöne, zuversichtliche, exemplarische gewendet, die Metaphern der Wüste beschworen, diesmal gegen die Welt des Westens und der Städter gewendet, die in dieser Bilderwelt nicht bequem geschützt vor den Unbilden und Ödnissen, vor Verhungern, Gifttod, Verdursten und Überfällen bewahrt sind, sondern hinter Kerkermauern hausen. Das Bild der Wüste, das der Wüste Bild gibt von dem ewigen Kunde. Der Geist entfesselt, lässt sich nimmer binden. Bei solcher Größe erstrebt zum Licht und will die Tiefe des Unendlichen ergründen. Die Wüste schweigt und dennoch, o Geheimnis, in dieser träumerischen Stille höre gedankenvoll ich in der tiefsten Seele ein lautes Echo, stimmenreiche Chöre. Es sind des ewigen Schweigens unausgesprochene Akkorde. Ein jedes Sandkorn hat Ton und Worte. Im Äther wogen bunte Melodien. Ich fühle sie durch meine Seele ziehen. Bleibt hinter euren Kerkermauern bleiche Städter eingebaut, die ihr den Himmel nie, die Erd in ihrer Pracht habt, geschaut. Die Sorge nagt an eurem Leben, das ewige, lahme, einerlei. Wir wohnen in der Wüste Gauen, Da sind wir stark und stolz und frei. Uns ist das Licht, das aus dem Äther mit seiner Strahlenkrone blitzt. Uns ist die Wolke in dein Raume. Uns ist das Ross, das keucht und schwitzt. Uns ist der Sand, das Schlummerkissen, auf dem wir ruhen sorgenlos. Uns sind die Gestirne dort oben, die schauen aus ihrem Himmelsschoß. Ein Morgennebel vor deinen Sonnenlichte, jetzt herrscht Stille wieder ohne Schranken. Sie, die die Seele höret, sie unsäglich dehnt auf dem Sande aus sich unbeweglich. Hörst du der ewigen Stille unausgesprochene Akkorde? Es hat das Sandkorn Stimmen und Worte. Im Äther wogen bunte Melodien. Ich fühle sie durch meine Seele ziehen. Die Grundlage für jene Jahrtausende alte Kultur der nordafrikanischen, arabischen Nomadenvölker, die nun ebenso verklärt, wie sie drastisch kritisiert werden, ist die Symbiose von Mensch und Kamel, die wiederum einem Bündnis ähnelt, das auch unsere Kultur lange geprägt hat und das wir vergessen haben, das zwischen dem Menschen und dem Pferd. Und im Beck Verlag wird dazu ein Buch von Ulrich Rauf, der Präsident des Villa-Archivs in Marbach, erscheinen, über das Jahrhundert der Pferde. In seinem Buch »Die Welt zur Zeit Jesu« schreibt Werner Dahlheim zu einem Bild eines Beduinen, der sein Kamel über eine Sandwüste führt. Herren über die Wüsten und Steppen Arabiens und des Maghreb waren Nomadenstämme, von denen keiner mehr als einige hundert Menschen zu einer dauerhaften Zeltgemeinschaft zusammenführte. Ihr Reittier war das Dromedar. Und nur dieses Tier, das 250 Kilogramm tragen, bis zu 160 Kilometer an einem Tag zurücklegen und bis zu 8 Tage ohne Wasser auskommen kann, hat die Wüste passierbar gemacht. Und den Ausbruch der Stämme, das ist wieder eine Art Exodus, aus ihrer kargen Heimat möglich gemacht. Wenn man sich an die Begriffe Exodus und Passage erinnert, so kann man auch angesichts des Rhythmus von Wüstenstrecke und Oase, die jedes Mal wie ein kleiner Garten Eden anmutet, die Vorstellung des gelobten Landes als etwas der Wüste innewohnendes sehen, als ein Ort innerhalb der Wüste, nicht außerhalb. Und wenn man sich die zunehmende Faszination durch die Wüste, den Wandel vom Bild des Schreckens und der Hölle, das sie evoziert, zu einem Ort, an dem man die Pracht des Himmels und der Erde schauen kann, wenn man sich das vor Augen führt, dann kann man sagen, dass in der Moderne aus dem Ort der Prüfung und einer Passage ein paradiesischer Ort selbst geworden ist. Die Passage selbst wird zum Paradies. Es ist immer noch ein Ort der Gefahren, auch tödlicher Gefahren, aber zugleich einer Erlösung und Erkenntnis, die nur durch Strapazen, physische Strapazen, durch Genügsamkeit, Reduktion und Selbstaufgabe zu gewinnen sind. Es bedarf einer Welt der Reizüberflutung, der Abschaffung des Körpers und der körperlichen Arbeit, wie sie in unseren hochtechnisierten Gesellschaften erahnbar werden, um von der Passage zum Paradies zu kommen. Es bedarf einer gänzlich säkularisierten, ritual- und geheimnislosen, konsumistischen Welt, um in der gefürchteten leeren Wüste, das ist vor allem das Bild der glühenden Sandwüste, das als Platzhalter und Zentralmetapher für die unterschiedlichen Wüstenformationen steht, um in der leeren Wüste einen Ort der Besinnung, der Einkehr, einer mystischen Gesundung zu erblicken. Es ist die Übung des Exodus, die hier bis in den modernen Erlebnistourismus und den Extremsport hinein wiederholt wird. Vorläufer sind die Abenteurer, die anstelle der Ritter, Forschungsreisenden, Pilger und Expeditionsteilnehmer getreten sind und bei denen aus einem ethisch-religiösen, politisch-militärischen oder geografisch-wirtschaftlichen übergeordneten Sinn der Aventüre eine existenziell individuelle oder individualistische Erfahrung geworden ist. Bis hin zur Selbstoptimierung, einem erweiterten Fitnessprogramm, bei dem die Auszeit und Extremerfahrung in der Wüste nur dazu dienen, noch fitter und effektiver für den erbarmungslosen Wettbewerb in der westlichen Welt zu werden. Hier wird das radikale Programm des Exodus durch ein im Grunde affirmatives, abgefedertes und organisiertes Erlebnis stillgestellt und zurückgenommen. Und doch ist in der konkreten Begegnung mit der Wüste, ihren Entbehrungen und Schönheiten und den noch existierenden Resten eines archaischen Nomadenlebens alles möglich. Eine Unterbrechung der Selbsterhaltungsstrategien des gegen wirkliche Erfahrung abgedichteten und verhärteten konsumistischen Subjekts. Die jahrtausendealten Karawanenwege existieren noch. Die Beduinen und Berber, heute auch teilweise anfällig für islamistische Ideologien und Terror, leben partiell noch immer wie ihre Vorfahren, auch wenn ihre Gesellschaften und ihre Kultur allmählich zerfallen und verschwinden. Einer dieser Abenteurer, der in Addis Abeba geborene britische Forscher Wilfred Thesiger, ähnlich wie Lawrence Mitarbeiter des Geheimdienstes und Soldat, der noch in den 40er Jahren Expeditionen in die immer noch nicht völlig bekannte Wüste Rub al-Khali, leeres Viertel, durchführte, veröffentlichte 1959 sein berühmtes Buch Arabian Sands, auf Deutsch die Brunnen der Wüste, in dem es heißt, die Bedu merken sich alles und vergessen nichts. Streitsüchtig von Natur erinnern sie sich an alles. Auf ihren langen Märschen vertreiben sie sich die Zeit mit Gesprächen und an den Lagerfeuern schwätzen sie bis spät in die Nacht weiter. Ihr Leben ist zu allen Zeiten verzweifelt hart und sie üben gnadenlose Kritik an allen, die die Geduld und den Humor verlieren und deren Großzügigkeit und Loyalität und Mut zu wünschen übrig lassen. Sie billigen dem Fremden keine Ausnahmestellung zu. Wer mit den Bedu lebt, muss sich ihren Regeln fügen und ihren Maßstäben anpassen. Nur wer mit ihnen gereist ist, weiß, wie anstrengend ein solches Leben ist. Von Geburt an sind sie an die physischen Entbehrungen der Wüste gewöhnt, an das spärliche, bittere Wasser, das aus dem Sand quillt, an das sandige, ungesäuerte Brot, an den an den Nerven reißenden Flugsand, an bittere Kälte und glühende Hitze, an den blendenden Glast eines Landes ohne Schatten und Wolken. Und noch zermürbender ist die fortwährende Nervenanspannung. Ich sollte erfahren, wie schwer es ist, mit Menschen eines anderen Glaubens, einer anderen Sprache und einer anderen Kultur in der Einsamkeit der Wüste eng zusammenzuleben und wie leicht ihre Zudringlichkeit und Unbedachtsamkeit zu sinnlosem Zorn reizen können. Hier kannte jeder die Spuren seiner eigenen Kamele und einige konnten sich sogar der Spur beinahe jeden Kamels, das sie einmal gesehen hatten, erinnern. Auf einen Blick erkannten sie an der Tiefe des Hufabdrucks, ob ein Kamel einen Reiter trug oder nicht, oder ob es trächtig war. Von fremden Spuren konnten sie angeben, aus welchem Gebiet das Kamel kam. Kamele aus der großen Sandwüste haben weiche Sohlen mit Fetzen loser Haut. Kommen die Kamele aber aus Kieswüsten, so sind ihre Sohlen glatt poliert. Ein Bedu kann den Stamm, dem das Kamel gehört, bezeichnen, da die einzelnen Stämme Kamele aus verschiedenen Zuchten haben, deren Spuren sich unterscheiden. Aus dem Kot lässt sich häufig ersehen, wo ein Kamel geweidet hat. Und ein Bedu kann auf jeden Fall feststellen, wann es zuletzt getränkt worden ist. Meist sogar aus der Kenntnis der Landschaft heraus, an welchem Brunnen. Die Bedu sind stets sehr genau über die politischen Verhältnisse in der Wüste informiert. Sie kennen die Bündnisse und Feindschaften der Stämme und können erraten, welche Stämme einander befehden werden. Kein Bedu wird es je versäumen, mit jedem, der ihm begegnet, Neuigkeiten auszutauschen, und er lässt sich die Möglichkeit, Nachrichten zu erfahren, gern einen großen Umweg kosten. Über die Wüste kann man heute nicht sprechen, denke ich, ohne auf der einen Seite daran zu erinnern, dass die Wüste im Zeitalter ökologischer Dramatik kein statisches Phänomen ist und auch keines der Vergangenheit. In einem bemerkenswerten Aufsatz schreibt der Schriftsteller und Bewohner der israelischen Negev, Chaim Noll, dass die Wüste zu den großen Siegern unserer Tage gehöre. Und es scheint, schreibt er, als wäre dieser Sieg für den Menschen nichts anderes als eine Katastrophe. Weltweit unaufhaltsam expandieren Wüsten, Trockengebiete und Steppen. Jedes Jahr ungefähr ein Territorium, das der Fläche Deutschlands entspricht. Von Desertification, wie Wissenschaftler den Vorgang nennen, sollen weltweit etwa 1,5 Milliarden Menschen betroffen sein. In dem Sinn, dass die Erde, auf der und von der sie leben, sich in Steppe oder Wüste verwandelt. Wüste ist ein beweglicher Topos. Der Begriff umfasst eine Varietät von Landschaften, von leblosen Salzwüsten bis zu Steppengebieten, die im Frühjahr nach den Winterregen grün und fruchtbar sind. Manche Landschaft, die wir heute Wüste nennen, war früher ein Ort verfeinerter Agrikultur. Und dieses Frühjahr muss nicht einmal lange zurückliegen. In unseren Tagen, vor unseren Augen, vollzieht sich ein gigantischer Prozess von Desertifikation, von zur Wüste werden, von Rückfall und Landverlust überall in der Welt. Überbevölkerung führt zur Übernutzung der Steppen, diese zur Zerstörung der empfindlichen Ökosysteme und, wo der Mensch nicht ausweichen kann und in seinem Elend gefangen bleibt, zu katastrophalen Hungersnöten. Insbesondere in China ereignen sich gewaltige Umweltkatastrophen, die Verwüstung und Versteppung nach sich und andere Länder und Gegenden in Mitleidenschaft ziehen. Aber, so sagt Noll, das zur Wüste werden eines fruchtbaren Landes sei kein neues Problem, sondern ein uraltes. Das Aufhalten von Versteppung und Verwüstung seit jeher ein aktiver Prozess menschlicher Arbeit gewesen. Zitat: Die frühesten Kulturlandschaften der Menschheit lagen in ariden und semi-ariden Zonen. Dieser fruchtbare Halbmond war der Wüste abgerungenes, in täglichem Kampf gegen sie verteidigtes Land. Eine alte Weisheit des Menschen: Nichts, was wir haben, ist wirklich unser. Folglich verlieren wir, was wir nicht schützen und bewahren. Dafür steht das Doppelgesicht der Wüste, ihr Schwanken zwischen vitalem Weidegrund und tödlichem Trockenland. Wüste ist ein Symbol unserer Ambivalenz. Für die Psalmen Regen Ausdruck finden, ein Zwiespalt, der mit Gottes Ferne und Gottes Nähe, mit der Bekräftigung des Bundes oder seiner Gefährdung einhergeht, mit Segen oder Fluch. Er macht die Bäche trocken, heißt es in Psalm 107. Er machte die Bäche trocken und ließ Wasserquellen versiegen, dass fruchtbares Land zur Salzwüste wurde, wegen der Bosheit derer, die dort wohnen. Er machte das Trockene wieder wasserreich und gab dem dürren Lande Wasserquellen und ließ die Hungrigen dort bleiben, dass sie eine Stadt bauten, in der sie wohnen konnten und Äcker besäten und Weinberge pflanzten, die jährlich Früchte trugen. Die Erfahrung der Wüste bekommt für den Wüstenforscher der Jetztzeit, der versucht, die Vorgänge aufzuhalten und zu verstehen, wie man aus der Wüste blühende Landschaften zurückgewinnen kann, was möglich ist, eine archaisch-mystische Dimension, den Charakter eines neuen Bundes. Denn der Mensch, schreibt Noll, gewinnt hier im scheinbaren Nichts seine besondere, einzigartige Dimension. Er wird zur verbindenden Kraft, zur einenden Intelligenz zwischen Größen, die zwar auch ohne ihn vorhanden, aber im Sinne höheren Lebens nutzlos sind. Die größte Überraschung im Biotop Wüste ist der verborgene Gehalt des Bodens an pflanzlichem Leben, das sich entfaltet, sobald Wasser ins Spiel kommt. Besser gesagt, sobald der Mensch es ins Spiel bringt. Und wenn der Mensch dies tut, erlebt er, dass er eine Bedeutung hat. Die Wiederentdeckung dieser Bedeutung sei lebenswichtig in einer Zeit der Zerstörung der Natur und ihrer Ressourcen. Neubeginn in der Wüste ist, über alle praktischen Beweggründe hinaus, ein therapeutischer Ansatz, eine geistige Wiedergeburt. Hier klingt wieder an, was Jan Assmann mit seinem Konzept einer Sinngeschichte und der Deutung der Geschichte vom Auszug aus Ägypten meinte, wenn er die ungeheure Wirkungsmächtigkeit dieser mythischen Erzählung beschrieb. Ohne dass die Teilnehmer eine der härtesten sportlichen Herausforderungen der Welt es bewusst so sehen mögen, kann man auch den Läufern des Marathon du Sable solche Motive jedenfalls zum Teil zuordnen. Eine Erfahrung der Leere, Weite, Unendlichkeit, Haltlosigkeit für das Auge, die uns mit dem konfrontiert, was sich uns entzieht, was wir nicht beherrschen, was uns übersteigt und was uns verschlingen wird. Aber aus dem Leben jederzeit, jedenfalls bis dieser Planet, der einst erkalten wird, wieder entstehen kann. Dass ein Neubeginn jenseits unseres vielleicht unerheblichen Ichs möglich ist. Und anders als die vor allem griechisch-römische Negativsicht auf die Wüste waren sie, so Noll, auch damals schon Orte der Herkunft, des Entstehens von Schrift und Zahl, von Glaube und Gesetz. Die Zivilisation der Menschen hat in Wüsten begonnen, in ihren Randzonen, wo Wüste und Wasser zusammentreffen, entlang des Nils, im sandigen Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, an den Mittelmeerküsten des Landes Kanaan. Und deshalb kehren manche von uns ohne Furcht und Ennui, ohne Erschrecken und Angst vor den Befremden in die Wüste zurück, vielleicht auch die Läufer des Wüstenmarathons, der seit 1986 auf jährlich wechselnden Strecken und an 7 Tagen über eine Entfernung von 230 Kilometern gelaufen wird. Dabei verirrte sich einmal ein italienischer Teilnehmer, der 200 Kilometer vom Kurs entfernt von Nomaden gerettet wurde. Ein anderer Teilnehmer starb, obwohl kerngesund, an einem frühen Morgen nach der Nachtetappe. Wie Buchstaben, wie Schriftzeichen erscheinen auf dem einen Bild die Läufer im Wüstensand. Unsere Aventüren übersteigen uns, unsere Lebensläufe sprechen von älteren Erzählungen und wenn wir ausfahren, bewegen wir uns in Texten, die wir zugleich, das denke ich schon, doch auch immer beglaubigen müssen, mit unserem Körper, mit Leib und Seele. Unmöglich an die Geschichte vom Exodus zu erinnern, ohne nicht an eine derzeitige Durchquerung der Wüsten zu denken, ein Exodus, der viele Tote fordert und bei dem Frontex Europa keine sehr humane Figur macht, bei der in der Wüste Tod und Verderben, Räuber und Schlepperbanden lauern und die anschließende Meerfahrt ungeheuren Tribut fordert. Das Mittelmeer ist eine Morgue, eine Leichenhalle. Und während die aus Europa und sonst vor allem aus Marokko stammenden Teilnehmer des Marathon du Sable für 7 Tage in die nordafrikanische Wüste ziehen, um an ihre Grenzen zu gehen, ziehen andere durch diese Wüsten auf der Suche nach dem gelobten Land, aus dem diese Läufer gerade geflohen waren. Und es ist nicht unmöglich, dass sich die Wege beider Gruppen manchmal kreuzen, beide übrigens streng kontingentiert. Nur der Sand, über den sie laufen und fahren, kommt uns unendlich vor. Danke. Also ich möchte noch sagen, dass ich überhaupt kein religiöser Mensch bin. Das wundert Sie vielleicht. Es ging mir um die Geschichte, ja, um die Wirkungsmächtigkeit dieser Geschichte. Aber es war jetzt keine Predigt. Aber vielleicht ist das falsch rübergekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach so, wir wollen ja noch etwas Musik spielen.
Ja, in der Zeit können Sie sich vielleicht noch überlegen, was Sie Herrn Hinscher fragen wollen.
Es gibt einen chinesischen Musiker namens Anwar Brahem, der einen Mix aus arabischer und westlicher Musik, manche Leute finden, dass das Jazz sei, komponiert. Und da gibt es ein Stück, das heißt Voyage de Sahar, oder?
Ja. Also, das ist ein Oud-Spieler, also arabische Laute spielt er. Ne?
Die Oud, er spielt die Oud. Die arabische Laute. Oud. Sie kennen vielleicht aus der arabischen Musik diesen etwas leiernden Rhythmus. Daran erkennt man das eigentlich ein bisschen. Und ich habe selber also mal eine Wüstendurchquerung mit Beduinen gemacht und saß auf meinem Kamel. Und einer unserer begleitenden Beduinen hatte das sogenannte Disco-Kamel. Der hatte damals einen Kassettenrekorder, also die waren ein bisschen rückständig in dem Fall, sonst hatten die alle irgendwie Handys und alles schon. Aber der hatte einen Kassettenrekorder und da lief diese arabische, so eher Popmusik, Rai nennt man das. Und ich habe dann gemerkt, dass der Rhythmus, dieser Leierrhythmus, exakt der Passgang der Kamele war. Und wir gerieten so ganz allmählich in Trance. Wir da über, das war dann tatsächlich, also die Sinai-Wüste ist eine Mischwüste, also da gibt es Berge und Schotterpisten, Steppe und Sand. Und gerade diese Sandstrecken, da, wenn man dann diese Musik hört, dann dröhnt man so allmählich schön weg.
Bevor Sie das auch tun, frage ich Sie mal, ob Sie was fragen möchten oder was anmerken, ob Sie Herrn Hielscher löchern möchten, ob seine Erfahrungen oder seine Einschätzung zur Wüste. War von Ihnen schon mal jemand in der Wüste? Sie und Sie. Drei Leute. Ja. Und? Was haben Sie erlebt? Tagesreisen unternommen, die Blüte gesehen und sich aber nicht so ganz den Schattenseiten auch ausgesetzt, die da kommen können, von denen wir gehört haben. Also ein kleiner Exodus.
Bei mir passierte ein Zwischenfall am Anfang, dass mein Gepäck einer falschen Gruppe zugeordnet war. Also die in eine völlig ganz andere Richtung fuhr und auch nicht mit Kamelen, sondern mit Jeeps. Das heißt, ich hatte die ersten Tage nur das, was ich am Körper hatte und auch nicht die richtigen Schuhe. Das war schon sehr strapaziös. Und dann haben die über so Etappen, also über irgendein Kommunikationssystem, da so weit reichten ihre Handys nicht, haben die ein Kamel losgeschickt. Also einen Reiter mit meinem Koffer. Mhm. Quer durch die Sinai-Wüste. Der kam. Eines Nachts so abends am Feuer tauchte dieses Tier auf und meinem Koffer oder Rucksack.
Und dummerweise war auf dem Koffer kein Stempel, wie man das so gerne hat.
Ja, war so eindrucksvoll, ja, wie das funktionierte.
Nun denn, bevor Sie Gefahr laufen, auszutrocknen in der Wüstenei unserer Aula, danke ich Herrn Hielscher für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Nächste Woche haben wir Bernd Steinbrink zu Gast und der wird Ihnen etwas erzählen über Abenteuer pur, Spannung pur, wie man Abenteuer, Spannung erzeugt beim Erzählen, in Geschichten, im Film. Ich könnte mir vorstellen, auch der Abend wird sich lohnen. Nun denn, guten Durst wünsche ich Ihnen, schönen Abend, herzlichen Dank, Martin Hielscher.